Ja, wir haben heute Morgen Pfingsten, nicht nur heute, sondern Pfingsten gibt es schon lange. Kann man das Mikrofon ein bisschen lauter machen oder ist es laut genug? Könnt ihr hören? Gut, dankeschön. Als ich heute Morgen hier in die Gemeinde gekommen bin, hat mich der Philipp begrüßt und hat gesagt, herzlichen Glückwunsch. Gibt es noch ein Geburtstagskind heute, was wir vielleicht übersehen haben, was nicht in unserer Gemeindeliste steht? Ich habe, glaube ich, am 15. August Geburtstag, oder? Wer hat heute Geburtstag? Der Heilige Geist? Wer hat heute Geburtstag? Die Gemeinde Gottes. Zu Pfingsten entstanden. Gehörst du dazu? Dann darfst du heute mit Geburtstag feiern. Ich hoffe, dann hast du heute auch Geburtstag. Ein schöner Hinweis. Philipp, danke dafür. Es war eine sehr wertvolle Sache heute Morgen, dass du mich so begrüßt hast. Pfingsten, eines der großen Feste in der Christenheit. Und wenn man heute so Umfragen hört und im Radio wird das ja gemacht, was ist Pfingsten, da kommen die absonderlichsten Dinge. Weihnachten, das kriegen die Leute noch geregelt, da kommt der Weihnachtsmann, ne? Und Ostern der Osterhase, aber wer kommt Pfingsten? Oh, da sieht's schlimm in unserem Land aus um das Wissen von Pfingsten. Wir feiern Weihnachten, die Geburt unseres Herrn Jesus. Karfreitag seinen Opfertod, zu Ostern seine Auferstehung, zur Himmelfahrt seine Himmelfahrt. Was ist dann noch notwendig? Und vielfach ist aus den Augen verschwunden, was Pfingsten ist. Dieses große Fest, wo Gott in seiner Liebe und seinen Geist in unsere Herzen schenkt. Pfingsten. Ein Fest, was ein bisschen am Rand steht und doch von so immenser Bedeutung ist. Pfingsten, ein Fest, was einmalig war in der Geschichte der Menschheit und doch eine feste Verankerung in Gottes Heilsplan hat. Eine feste Verankerung in der Geschichte Gottes. Dieses Fest, wo der Heilige Geist auf die Menschen, die dem Herrn Jesus angehörten, gekommen ist, damals vor 2000 Jahren in Jerusalem. Dieses Fest wirkt bis heute fort. Bis heute kennen wir und leben von den Auswirkungen des Heiligen Geistes auf dieser Erde. Bis heute lebst du und ich unser geistliches Leben durch diesen Geist. Bis heute wirkt dieser Geist in dir und in mir und durch uns in der Welt. Wir wollen die Predigt heute dafür nutzen, uns ein wenig noch einmal über die Bedeutung von Pfingsten und von dem Heiligen Geist bewusst zu werden. Und wir wollen dabei drei Dinge tun. Wir wollen einmal schauen, in welchem geschichtlichen Zusammenhang dieses Fest Pfingsten steht. Dann wollen wir schauen, was hat Gott mir denn geschenkt in mein Leben hinein und warum? Warum macht er sich Mühe, dass er als Gottheit durch seinen Geist in meinem Herzen wohnt? Und dann, was will er damit in der Welt bewirken? Wie wirkt der Heilige Geist durch dich und mich in dieser Welt? Und was geschieht dadurch? Diese drei Punkte wollen wir heute bedenken. Und zu Anfang möchte ich, dass wir unsere Bibeln aufschlagen. Wer möchte, kann hinten am Eingang sich noch eine Bibel nehmen. Und das erste Pfingstereignis in der Apostelgeschichte 2 nachlesen. Wir wollen Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 21 gemeinsam lesen. In meiner Bibel steht das auf Seite 1135, aber bei euch wird es wahrscheinlich 33 sein. Zwei Seiten differiert es immer zu meiner Bibel. Scheint eine andere Ausgabe zu sein. Da heißt es, Apostelgeschichte 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Da ist von den Jüngern die Rede. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Und als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Prater und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus zusammen mit den elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dann möchte ich noch ein paar Verse aus dem gleichen Kapitel ab Vers 40 lesen. Da heißt es: Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen nun, die bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan zur Gemeinde. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes und den Gebeten. Vers 47, sie lobten Gott und waren angesehen beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit Gottes Wort. Das Ereignis von Pfingsten ist kein Ereignis, was im luftleeren Raum hängt. Auch wenn es ein Ereignis ist, was einmalig in der Weltgeschichte ist, so wie es einmalig in der Weltgeschichte ist, dass der Herr Jesus am Kreuz für dich und mich gestorben ist, so ist es doch ein Ereignis, was Gott von langer Hand hat vorbereitet. Für die Bibelleser unter uns, lest einmal Amos 3, Vers 7. Da sagt Gott, dass er nichts tun wird, was er nicht zuvor seinen Knechten, den Propheten, mitgeteilt hat. Eine großartige Sache, die Gott für sich selbst beschlossen hat. Pfingsten, ein Ereignis, was in Gottes Plan einen großen Raum einnimmt. Gottes Taten sind nie aus dem Zusammenhang der Heiligen Schrift herauszulösen und sie sind nur in diesem Eingebundensein, in seinen Plan zu verstehen und heilsbringend für dich und mich anzuwenden. So ist es auch mit Pfingsten. Gott hat es gefallen, bestimmte große Ereignisse der Weltgeschichte an großen Tagen, an Festtagen geschehen zu lassen. Und um diese Festtage einzurichten, hat er uns das Buch Mose gegeben. Im Buch Mose, in dem 2., 3., 4. Buch, finden wir Beschreibungen, wie Feste in Israel gefeiert werden sollten. Da gab es einige große. Da gab es zum Beispiel das Passafest. Das Passafest wurde zu Ostern gefeiert. Und es war die Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Was war nötig, damit dieser Auszug möglich war? Es musste ein Lamm geschlachtet werden. Stellvertretend für jedes Haus. Stellvertretend für die Erstgeburt. Und wenn das Blut an den Pfosten zu sehen war, nicht für den Mann, der im Haus sah, sondern für Gott, dann ging er vorüber und ließ den Mann leben. Was ist an Ostern in Jerusalem geschehen? An Karfreitag, an diesem Tag des großen Passas. Dort ist das wahre Lamm Gottes gestorben und sein Blut steht vor Gott. Und Gott sieht das Blut und geht an dir und mir vorüber, wenn du dich hinter die Deckung dieses Blutes stellst. Warum schenkt Gott große Tage, Festtage, um uns Erinnerungsmerkmale zu setzen, Punkte in unserem Leben, wo wir uns erinnern an große Dinge? Und diese Feste hat er schon im Alten Testament eingerichtet. 50 Tage nach diesem ersten großen Passa gab es ein weiteres Fest in Israel. Pfingsten. Pfingsten. Pfingsten heißt 50 Tage. Was feierte man Pfingsten in Israel? Weiß das jemand? Ja, und es war gleichzeitig die Erinnerung daran, dass Gott ein Gesetz gegeben hat. Es war die Erinnerung an die Gesetzgebung am Sinai. Gott hat seinen Willen kundgetan. Gott hat dem Menschen gesagt, was notwendig ist, um so zu leben, wie es ihm gefällt. Und genau diesen Tag sucht Gott sich aus und sendet den Heiligen Geist auf diese Erde. Um was zu tun? Um was zu tun? Damit möchten wir uns heute beschäftigen. Das Alte Testament sagt im Buch Jeremia, Kapitel 31, Vers 33, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes geben, in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Eine Verheißung, die sicher ihre vollkommene Erfüllung erst im tausendjährigen Reich findet. Aber die Pfingsten beginnt. Dort legt Gott sein Wort, seinen Geist, seinen Willen in dein und mein Herz. Nicht auf steinerne Tafeln, die ich jeden Abend nachlesen muss und abhaken muss. Habe ich das getan? Habe ich das getan? Habe ich das getan? Habe ich Gott gefallen? Nein, er schreibt sein Wesen, seinen Geist, sein ganzes Sein in dein und mein Herz. Er sagt, ich möchte hier einziehen. Ich möchte dein Wesen zu meinem Tempel machen. Etwas Wunderbares. Hat Pfingsten eine Bedeutung für dich und für mich? Ja, eine sehr, sehr große. Nicht minder groß als die Bedeutung des Karfreitags, des Ostertags. Nicht minder groß als die Himmelfahrt. Es ist etwas Elementares für mein und dein Leben. Wie Gott zu Pfingsten am Sinai das Gesetz auf steinerne Tafeln schrieb, so gibt er deinen Geist 2000 Jahre später in die Herzen von Menschen, die ihm gehören. Und er hat nicht aufgehört, seinen Geist zu senden in Herzen, die ihm folgen, die an ihn glauben. Während die Gesetzbringung oder die Gesetzgebung am Sinai doch nur Versagen hervorbrachte, bringt Pfingsten Gottes Kraft im Leben von Menschen zum Vorschein. Während am Sinai damals Mose dastand und konnte nur stammeln, stehen hier Pfingsten einfache Männer auf und reden vollmächtig von den Taten Gottes. Sie rühmen seine Herrlichkeit. Etwas Wunderbares. Damals am Sinai entstand Beklemmung, Enge, eingeengt sein. Und hier Pfingsten, Weite, Freiheit durch den Heiligen Geist. Wer noch weiter lesen möchte, dem empfehle ich, Hesekiel 11, Vers 19 und 20 zu lesen. Da wird noch einmal diese Prophezeiung wiederholt, dass Gott seine Gedanken auf die Herzen von Menschen schreiben möchte. Wie ihr gesehen habt, hat Petrus selbst das Alte Testament zitiert, den Joel, einen kleinen Propheten, um zu erklären, was hier geschehen ist. Wir haben diesen Text gelesen und ich möchte gar nicht weiter darauf eingehen. Ich habe mich gefragt, hat der Jesus selbst von diesem Pfingstereignis geredet? Pfingsten ist ja geschehen, nachdem er von dieser Erde weg war, im Himmel, und man könnte sagen, hat das was mit ihm überhaupt zu tun? Er ist ja der letzte große Prophet und der neue Christus, das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Was hat er dazu gesagt? Ja, auch der Herr Jesus lebte auf das Ereignis von Pfingsten zu. Er hat zu seinen Jüngern mehrmals über dieses Ereignis geredet. Er hat gesagt, es ist nützlich, wenn ich zum Vater gehe, denn dann kommt der Sachwalter, der Tröster, den kann ich euch dann senden. Er redet von Gewinn, von Dividende, von etwas, was nützlich ist für seine Jünger. Dafür, sagt er, lohnt es sich sogar in Kauf zu nehmen, dass ich nicht mehr auf der Erde bin, dass ihr alleine seid. Normalerweise ein Ereignis, was zur Trauer führt. Der geliebte Meister, der Herr, nicht mehr bei uns. Er ist doch auferstanden. Er könnte doch hier sein und beim Vater. Er hat doch einen Herrlichkeitsleib. Aber er sagt, Leute, Wir investieren meinen Hingang zum Vater, damit der Geist Gottes zu euch kommt. Das lohnt sich für euch. Und wenn unser Herr solch eine Rechnung aufmacht, er ist der beste, darf ich das mit aller Bescheidenheit sagen, Finanzmakler, den es gibt, der über die besten Dividenden Bescheid weiß. Und er sagt, Gunnar, es lohnt sich, dass du mich nicht mehr leibhaftig auf dieser Erde erlebst, weil dann kann ich dir den Geist schicken, den Sachwalter, der in deinem Herzen wohnen darf. Er redet davon und sagt, ich will Wohnung machen in euch. Ja, wie denn? Doch nur durch seinen Geist. Ist der Herr Jesus nicht mehr bei uns? Oh doch, durch seinen Geist, durch Pfingsten, in deinem und meinem Herzen. Der Herr Jesus hat noch einen anderen Gedanken gehabt, der hat mich sehr bewegt. Wenn wir aufschlagen, Lukas 12, Vers 49, da redet der Herr Jesus und er lässt uns einen kleinen Blick tun in sein Herz, was ihn so motiviert, was ihn so umtreibt, welche Pläne er hat. Und er spricht über seine Zukunft. Und interessanterweise hat dort Pfingsten einen festen Platz. Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Dann redet er weiter von einer Taufe, mit der er getauft werden muss und dass er sehr bedrängt ist, bis dass diese Taufe geschehen ist. Ich denke, wir wissen, was mit der Taufe gemeint ist. Mit der Taufe ist das Ereignis von Golgatha gemeint, wo unser Herr Jesus stirbt. Die Taufe des Todes. Die muss zuvor geschehen und dann ist er gekommen, um ein Feuer zu entzünden. Ich danke dir, dass wir das Lied gesungen haben. Zünde an dein Feuer, Herr im Herzen mir. Ich glaube, dass dieses Feuer, von dem der Herr Jesus spricht, das Ereignis zu Pfingsten ist. Dass es nicht unbedingt die kleinen Flammen sind, die auf den Jüngern erschienen oder die erschienen und sich auf die Jünger setzten und die, die sein Wort verkündigt haben, sondern dass es das Feuer ist, was in deinem und meinem Herzen heute brennt. Das Feuer des Evangeliums, das Feuer der Gemeinde, das Feuer, was um diesen Erdball läuft und jeden Menschen erreichen möchte, wenn wir ihm erzählen von den Großtaten unseres Gottes. Wie kommt es dazu, dass verschüchterte, ängstliche Jünger, zu denen Mägde sagen können, gehörst du auch zu dem, und sie sind jämmerlich zusammengeknickt und haben gesagt, ich kenne diesen Mann nicht, haben sich verflucht. Leute, die weggelaufen sind, als ein paar Kriegsknechte kamen und ihren Meister festnahmen. Leute, die in der Stunde, wo der Herr Jesus bestürzt ist, nichts anderes zu tun hatten, zu reden, wer ist der Größte unter uns? Wie kommt es, dass diese Leute plötzlich alle ausgerichtet sind darauf, die Großtaten Gottes zu verkündigen? Wie sie ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben, ohne Rücksicht auf Verluste auftreten an einem großen jüdischen Fest, wo man heute sagen muss, da existieren Gefahren von Fanatismus. Da kocht schnell die Emotion hoch auf solch großen religiösen Festen. Wie kommt es, dass diese Männer sich trauen, aufzustehen und zu erzählen, was Gott getan hat? Aufzustehen und zu sagen, hier ist Schuld in unserem Volk, in unserem Leben und hier ist Rettung. Was muss da geschehen? Was muss geschehen, damit Menschen so verändert werden? Dass Menschen so aus sich herausgehen und erzählen davon, was Gott getan hat? Ich denke, wir wissen, was nötig ist. Der Heilige Geist musste wirken. Der Heilige Geist musste Besitz von ihnen ergreifen. Der Heilige Geist musste in ihrem Leben Veränderung geschehen lassen. Gott sendet seinen Geist in die Herzen der Jünger und bis heute in die Herzen eines jeden, der sein Kind ist. Wozu sendet Gott seinen Geist in dein Herz, in mein Herz? Warum sieht er auf dich und mich? Wir sind keine Apostel. Wir sind einfache Jünger, Kinder Gottes, Nachfolger unseres Herrn. Diese Frage, wozu, hat viele Antworten. Und wir möchten uns jetzt ein wenig damit beschäftigen, welche Wirkungen hat Gottes Geist in deinem und meinem Leben? Welche Wirkung möchte er haben? Es sind viele Bibelstellen, die ich jetzt vorlesen möchte eigentlich. Ich werde es recht kurz tun und fast nichts dazu sagen. Wer möchte, kann die Predigt in schriftlicher Form von mir haben und daheim nochmal selber über diese Sachen nachdenken. Ich kopiere sie gerne, sagt mir nur Bescheid. Was tut Gott durch seinen Geist in deinem und meinem Leben? Ich habe nicht alle Punkte herausgefunden. Heute Morgen bin ich auf den Punkt der Liebe gestoßen, noch durch deine Ausführungen, Helmut. Den habe ich ganz außen vor gelassen. Überlegt selber, was ihr noch findet. Zunächst schenkt uns Gott seinen Geist, der in uns ruft. Was ruft Gottes Geist in deinem Herzen? Aber, lieber Vater, Galater 4, Vers 6, weil ihr nun Söhne seid, hat Gott uns den Geist seines Sohnes gesandt, der ruft, Entschuldigung, aber Vater. Gottes Geist selbst hält diese Vater-Kind-Beziehung in uns aufrecht. Er zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, sagt Römer 8, Vers 16. Und er ist der Geist der Sohnschaft, heißt es in Vers 15 im Römerbrief, Kapitel 8. Und im gleichen Kapitel, Vers 14, heißt es, dass der Geist uns zu Kindern Gottes macht. Gottes Geist schenkt uns einen Vater im Himmel. Das nächste, Gottes Geist ist der Garant dafür, dass göttliches, ewiges Leben in dir und mir ist. Das finden wir in Römer 8, Vers 9. Ihr seid aber nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Ewiges Leben. Er ist ein Pfand auf unser himmlisches Erbe, eine Wertmarke, die wir einlösen dürfen im Himmel, auf unsere ewige Zukunft. Da heißt es, 2. Korinther 5, Vers 5, der uns aber hierzu bereitet hat, nämlich zu diesem himmlischen Erbe, ist Gott, der uns auch das Unterpfand oder diese Wertmarke des Geistes gegeben hat. Aber der Heilige Geist ist nicht nur ein Geschenk Gottes in uns, sondern er will in uns wirken oder durch ihn will Gott in uns wirken. Es geht nicht nur darum, den richtigen Stempel in unserem Pass zu haben, Kind Gottes zu sein oder ein Erbe im Himmel, einen Erbschein zu haben, sondern es geht darum, Gott möchte durch seinen Geist in dir und in mir wirken. Mir ist es bei der Vorbereitung der Predigt so bewusst geworden. Hier findet Manipulation statt. Positive Manipulation. Wünschst du dir schon mal, Ach, ich muss alles so schwer lernen, wenn das doch mal von alleine ginge. Wenn mir doch einer helfen würde, wenn doch einer mir die richtigen Gedanken geben würde, wenn mich doch einer erinnern würde an das, was nötig ist, wenn mir doch einer mal sagen würde, was Wahrheit ist und mich da hineinlenken würde. Oh, was wäre das schön, wenn auf einmal meine Augen aufgingen und ich würde den Herrn Jesus erkennen. Ich würde Gott erkennen, wie er ist. Hier ist die Möglichkeit. Hier geht Gott durch seinen Geist her in dein und mein Leben und greift in unsere Gedankenwelt ein. Er greift in unsere Gefühlswelt ein. Er greift in unser Erinnerungsvermögen ein durch seinen Geist. Ich werde jetzt noch einige Punkte vorlesen. Durch den Geist steht uns Gott bei und tröstet uns. Er greift in unsere Gefühlswelt ein. Er tröstet. Johannes 14, Vers 6. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand oder Tröster geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Durch den Heiligen Geist leitet Gott dich in seine Wahrheit. Aha, genau das, was wir uns wünschen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, heißt es in Johannes 16, Vers 13. Er belehrt uns und er erinnert uns sogar. Hast du Dinge, die du vergisst? Hast du Not damit zu vergessen? Gottes Geist ist die Antwort. Johannes 14, Vers 26. Der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Mir geht es oft so, dass ich abends nicht mehr weiß, was ich morgens in der Bibel gelesen habe. Tage, wo ich den Geist Gottes nicht wirken lasse. Aber dann gibt es Tage, da wirkt er. Und ich erinnere mich, und das sind gute Tage. Der Geist Gottes offenbart uns Gott und seinen Sohn. Er öffnet uns die Augen. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben, sagt der Herr Jesus. Er überführt dich von Sünde und Gericht. Und nicht nur dich, sondern die ganze Welt. Johannes 16, Vers 8. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Bist du dir manchmal nicht so ganz sicher, bin ich Gottes Kind oder nicht? Gottes Geist zeugt in dir, dass du sein Kind bist. Er bezeugt dein Heil. Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist tut noch mehr. Wir alle kämpfen damit, dass wir älter werden. Helmut, du und ich kommen jetzt auch in das Alter, wo wir es merken. Es wird knackig, ne? Es knackt hier, knackt da. Aber wir werden erneuert durch den Heiligen Geist. Titus 3, Vers 5 heißt es, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätte, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Sein Geist wirkt Erneuerung, komplette Umkehr von alt in neu in deinem und meinem Herzen. Der Heilige Geist, das war mein letzter Punkt, bewahrt mich, damit ich das Ziel erreiche. 2. Timotheus 1, Vers 14, dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt, sagt Paulus dem Timotheus. Da geht es um die Lehre, aber wenn man den Judasbrief dazu nimmt, dann sieht man, es ist unser ganzes Sein. Es gibt noch viele weitere Punkte. Ich erwähne die jetzt nur. Der Heilige Geist gibt Freude und Frieden. Römer 14, Vers 17. Er leitet uns im täglichen Leben. Römer 8, 14. Er gestaltet uns in das Bild Christi. Er verändert uns. 2. Korinther 3, Vers 18. Er stärkt uns. Dinge, die die Jünger erlebt haben zu Pfingsten. Epheser 3, Vers 16. Er offenbart uns die Geheimnisse Gottes. 1. Korinther 2, Vers 10. Und der Heilige Geist trägt Früchte in deinem und meinem Leben. Galater 5 und Epheser 5. Wie gesagt, wer das nochmal alles nachlesen möchte und sich intensiv damit beschäftigen möchte, was hat Gott mir denn eigentlich geschenkt durch seinen Geist, darf sich gerne bei mir die Predigt abholen und ich verschicke sie auch per E-Mail. Alle diese Wirkungen des Heiligen Geistes in Gläubigen müssen die Jünger erlebt haben. Sonst wäre es nicht möglich, dass durch die Jünger der Heilige Geist in die Welt hineingewirkt hätte. Und an diesem einen Tag durch ein paar Schwache, mit aller Ehrfurcht sage ich das, ungebildete, nicht studierte Leute die Welt verändert hat. Eine Bewegung losgetreten hat, die tausende Jahre später noch existiert. Die Millionen und Milliarden Menschen zu Kinder Gottes gemacht hat. Eine Bewegung, die nicht stehen bleibt bis ans Ende der Tage. Diese Veränderung beginnt im Herzen von Menschen. Und diese Veränderung geht hinein in die Welt. Gottes Geist im Leben eines Gläubigen ist nicht nur ein Schmuckstück, so wie die Kronen, die wir vielleicht später einmal im Himmel bekommen, nicht nur vielleicht, sondern sicher, die man sammeln darf, um sie dann zu den Füßen des Lammes wieder niederzulegen, sondern der Heilige Geist im Leben eines Gläubigen ist eine Gabe Gottes, die ein Werkzeug ist, die ein Hammer, eine Säge, ein Bohrer ist, durch die Gott in dieser Welt wirken möchte und in deinem und meinem Leben. Was will Gott durch seinen Geist, durch dich in dieser Welt tun? Der Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Raucht's um dich herum? Wird um dich herum die Welt ein wenig angekokelt? Oder vielleicht sogar mehr? Sind schon Flammen zu sehen? Brennt dieses Feuer der Liebe Gottes um dich herum in den Menschen? Vielleicht geht es dir wie mir und wir sagen uns, sehr wenige Menschen sind durch mich zum Glauben gekommen. 3000 Seelen habe ich nicht aufzuzeigen. Aber ich bin gespannt, was ich sehen werde, wenn ich im Himmel bin und dort Bilanz gezogen wird. Nicht nur Bekehrungen sind Feuer auf dieser Erde, auch ein Segen, auch die Liebe Gottes an den Nächsten weitergegeben, wirkt wie ein Feuer. Du und ich in unserer Umgebung und der Heilige Geist in uns wird immer Wirkung erzeugen. Pfingsten hat Gott sich einfache Menschen ausgesucht und hat gesagt, ein paar Tropfen meines Geistes in ihn und die Welt hebt aus den Angeln. Ich sage das so ganz einfach. Wie viel Geist Gottes kann in einen Menschen hinein. Ich denke, selbst wenn wir unser Herz ganz weit aufmachen, werden wir nie die Fülle der Liebe Gottes oder Gott selbst erfassen können mit unserem Herzen. Aber wenn du und ich voll von diesem Geist sind, dann ist eine Kraft unterwegs, in deiner Umgebung, in meiner Umgebung, die die Welt verändert, dann können Menschen nicht weglaufen. Sie können sich nicht der Wirkung Gottes entziehen. Dann wird der Geist Gottes in dir und mir kommen und überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht, wie man das in der Predigt von Petrus sieht. Ihr Männer, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Und den Leuten drang es durchs Herz. Sie konnten nicht anders. Sie mussten ihre Herzen auftun und wurden gerettet. Durch diesen gleichen Geist, der damals gewirkt hat, wirkt Gott bis heute in dieser Welt und macht bis heute Menschen auf einen Vater im Himmel aufmerksam, der Liebe schenken möchte. Seine Liebe zu den Menschen und den Menschen Liebe zum Vater. 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Kraft, Gewissheit durch den Heiligen Geist. Vor 2000 Jahren konnte die Wirkung des Heiligen Geistes in ein paar Menschen nicht verborgen bleiben. Und es wurde eine Bewegung losgetreten, die bis heute die Welt verändert. Meine Frage ist, wie geschieht das in mir? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Was muss ich tun, damit Gottes Geist dieses Werk, was vor 2000 Jahren angefangen hat, heute durch mich und in mir weiter vollbringen kann? Ich habe lange nachgedacht. Ich habe gesucht, den Computer angeschmissen, habe nichts gefunden. Oh, es gibt viele Dinge, die Gott von mir möchte, was ich tun soll. Aber ich habe nirgendwo eine Stelle gefunden. Gunnar, tu das und das und dann geschieht das. Und ich glaube, ein wenig von der Antwort ahnen zu können. Weil Gottes Geist ist pure Kraft, ist pure Energie. Da kannst du nichts dazu tun. Da musst du nur Stille halten und dich öffnen. Eng die Energie nicht ein. Dämpf nicht den Geist. Lösch ihn nicht aus in dir. Gott schenkt dir, lass mich das Bild gebrauchen, eine Batterie, randvoll. Versuch nicht, in die Batterie noch Dinge hineinzutun. Es wird nichts bringen. Versuch auch nicht, mit der Batterie den Ofen anzuzünden. Oder Dinge zu tun, für die eine Batterie nicht da ist, sondern nutz sie so, wie sie gedacht ist. Gott hat dir seinen Geist gegeben und er hat eine lange Liste aufgeschrieben, was er durch diesen Geist in dir tun will. Stell die Kontakte her. Sorg, dass deine Kontakte sauber sind, damit sein Geist in dir wirken kann. Sünde, Schmutz in unserem Herzen macht die Kontaktstellen tot. Und Gottes Energie, Gottes Geist wird nichts bewirken. Gottes Geist ist heilig. Es ist der Heilige Geist. Und Heiligkeit meidet Sünde. Heiligkeit Gottes hat nichts gemein mit unserer Sünde. Und er fühlt sich nicht wohl in sündiger Umgebung. Halt die Kontaktstellen deines Herzens sauber und Gottes Geist wird Gottes Kraft in dir zur Wirkung kommen lassen. Setz auch keinen Schalter dazwischen, den du betätigen kannst, wo du Herr bist, jetzt Christ und jetzt in der Welt, jetzt ich und jetzt Gott, sondern stell eine durchgängige Leitung her und lass Gott die Herrschaft in deinem Leben haben. Dann wird die Wirkung seines Geistes in dir nicht verborgen bleiben. Du wirst staunen und die Welt um dich herum, wie damals in Jerusalem, wie hören wir sie, die großen Taten Gottes verkündigen. Amen.